NDR Info.
Zeitzeichen. Stichtag heute. 11. Mai 1904. Der Geburtstag des spanischen Malers Salvador Dalí.
Dalí brauchte einen Hofstaat um sich herum. Viele Menschen, die ihn bewunderten. Oh, du bist der Größte, du bist ein Genie und so weiter. Und in dem Moment fühlte Dalí sich groß.
The only difference between one crazy man and Dalí is very simple. Dalí is not crazy at all.
Dalí sagte ja auch, es kommt gar nicht drauf an, worüber die Leute reden oder was die Leute über Dalí sagen. Hauptsache, die Leute sprechen über Dalí.
Salvador Dalí, der Göttliche. Das Schicksal, so lässt er uns wissen, habe ihn zum Heilsbringer und Retter der spanischen Kunst auserkoren, Salvador.
Hallo, hallo, hallo. Oui, c'est moi même.
Er ist vermutlich der einzige Maler, mit dem man sofort ein Gesicht verbindet. Weit aufgerissene Augen, ein irrer Blick, das dünne Schnurrbärtchen gezwirbelt auf 10 nach 10. Er liebt die Provokation.
Je considère que je suis...
Verglichen mit Velázquez, Vermeer und Raphael bin ich richtig schlecht. All diese großen Maler der Renaissance. Aber, das muss ich auch sagen, ich bin der beste lebende Maler. Nicht, weil ich so gut bin, sondern weil die anderen so schlecht sind.
Irgendwo ist er ja ein gnadenloser Nicht-Moderner im 20. Jahrhundert gewesen. Er hat ja altmeisterlich gemalt,
sagt der Kunsthistoriker und Dalí-Biograf Thorsten Otte.
Überhaupt war Dalí ein entschiedener Gegner gegen die Abstraktion. Er sagte mal, er wolle dem pseudo-intellektuellen Nachkriegs-Avantgardismus, also gemeint der abstrakten Kunst, die dann aufkam, einen Dolch ins Herz rammen.
Im Alter von 6 Jahren wollte ich Koch werden. Mit 7 wollte ich Napoleon sein. Und mein Ehrgeiz ist seither ständig gewachsen.
So beginnt Salvador Dalí seine Autobiografie, die 1942 erscheint. Da ist er gerade Ende 30. Ein Buch zwischen Fiktion und Wirklichkeit, in dem die Grenzen allzu oft verschwimmen. Dalí ist damals schon weltberühmt. Vor allem in den Vereinigten Staaten lieben sie den exzentrischen Katalanen. Cadaqués in Katalonien, Dalís Kindheitsparadies. Hier steht das Wochenendhaus der Familie. Jeden Sommer verbringt Salvador mit den Eltern und der jüngeren Schwester an der Costa Brava seine Ferien. Der Vater ist Notar in Figueres, wo Salvador am 11. Mai 1904, heute vor 115 Jahren, zur Welt kommt. Irgendwann ritzt der kleine Salvador zu Hause auf dem heimischen Balkon die ersten Zeichnungen in den roten Lack der Tischplatte. Winzige Schwäne und Enten.
Der Vater merkte sofort das ausgesprochene Talent seines Sohnes, organisierte dann auch die erste Ausstellung seines Sohnes in der eigenen Wohnung. Der Vater hat das unterstützt, aber er wollte, dass Dalí Kunstprofessor wird.
Dalí bekommt Zeichenunterricht. Seine ersten Landschaftsmalereien entstehen, da ist er gerade 10. Ein schüchternes, träumerisches Kind von den Eltern verhätschelt. Das furchtbar jähzornig wird, wenn es seinen Willen nicht bekommt, ein Sturkopf. Der kleine Dalí will ein großer Impressionist werden.
Ich werde ein Genie sein und die Welt wird mich bewundern.
Nach dem Abitur schafft Salvador mühelos die Aufnahmeprüfung an der Königlichen Akademie der Schönen Künste in Madrid. Zur selben Zeit studieren in der spanischen Hauptstadt auch Luis Buñuel und Federico García Lorca. Der Journalist, Kunsthistoriker und Dalí-Experte Víctor Fernández aus Barcelona.
Sie lernten sich an einem faszinierenden Ort kennen, dem Studentenwohnheim von Madrid, der Residencia. Es war ein Treffpunkt für Künstler, Intellektuelle, Musiker. Man organisierte dort viele Veranstaltungen, zum Beispiel mit Musikern wie Stravinsky oder Architekten wie Le Corbusier.
Wir verschleuderten das Geld, das unsere Väter mit Mühe verdient hatten, grenzenlos, großartig und freigebig.
Es war ein unglaublicher Ort für junge Leute. Man war in Kontakt mit der Avantgarde, mit den neuen Kunstströmungen, die es damals in Europa gab.
Federico García Lorca wird ein enger Freund. Der Dichter stammt aus Andalusien und ist homosexuell. Im erzkatholischen Spanien damals undenkbar. Federico verliebt sich sofort in Salvador.
Dalí
fühlte sich sehr geschmeichelt, dass sich ein so großer Dichter in ihn verliebt hatte. Aber Dalí bekam Panik davor, dass sich diese Liebe tatsächlich zu einer körperlichen Liebe entwickeln könnte. Und das Tragische war eben dann, dass Dalí diese Liebe nicht erwiderte.
Die beiden bleiben befreundet, auch über 1926 hinaus. In jenem Jahr provoziert Dalí seinen Rauswurf aus der Akademie. Wiederholt hatte es Probleme gegeben.
Da gibt es halt die Anekdote, wo er da sagt, als er vor dem Prüfungskomitee saß, es tut mir unendlich leid, aber ich bin viel intelligenter als diese drei Professoren, die mich jetzt prüfen sollen. Darum lasse ich mich von ihnen nicht prüfen. Ich beherrsche diese Materie viel zu gut. Das war dann der Anfang vom Ende seiner akademischen Laufbahn.
In Paris lernt Dalí Ende der 1920er Jahre den Schriftsteller André Breton kennen. Dalí ist inzwischen auch Anhänger von Sigmund Freuds Psychoanalyse. Vor allem die Traumdeutung hat es ihm angetan. Er entwickelt seine paranoisch-kritische Methode.
Dalí hat selbst gesagt, ich weiß nicht, wie ich sie definieren soll, aber ich weiß nur, dass sie funktioniert. Bei Freud ist es ja so, der Paranoiker sieht die Auslöser für seine Ängste überall gespiegelt. Und das hat Dalí sozusagen auf die Leinwand transportiert mit seiner paranoisch-kritischen Methode.
Schmelzende Uhren, brennende Giraffen, Elefanten auf Spinnenbeinen.
Dalí bringt seine Albträume auf die Leinwand.
1929 ist der große Masturbator entstanden, das Gemälde. Und Dalí hat ja auch zu jeder passenden Gelegenheit gesagt, ich bin der größte Masturbator der Welt. Denn das war etwas völlig Neues, dass jemand über seine sexuellen Nöte, Präferenzen, was auch immer, gesprochen hat.
Salvador Dalí will verstören. 1929 arbeiten er und sein alter Studienfreund Luis Buñuel an ihrem ersten surrealistischen Film, Ein andalusischer Hund. Schon die erste Szene, in der das Auge einer Frau mit einem Rasiermesser in Großaufnahme zerschnitten wird, schockiert. Der Stummfilm wird ein Publikumserfolg. Persönlich war der Film für Dalí eine Katastrophe.
Lorca le ofende mucho esa película empezando por el título. Lorca war beleidigt, angefangen beim Titel.
In der Residencia in Madrid hatten sie Studenten aus Südspanien andalusische Hunde gerufen. Der aus Granada stammende Garcia Lorca war der bekannteste unter ihnen und schwul. Luis Buñuel hasste Homosexuelle.
Es gibt nichts Schriftliches darüber, wir sind daher auf Zeugen angewiesen. In dem Fall auf Rafael Martínez Nadal. Ihm gegenüber hat Lorca gesagt, Buñuel hat da eine kleine Scheiße gemacht, eine kleine Scheiße. Und die heißt ein andalusischer Hund. Und dieser andalusische Hund bin ich. Es gibt viele Anspielungen in dem Film. Zum Beispiel sieht man einen verwesenden Esel auf einem Klavier. Und das bezieht sich auf die Klavierabende, die Lorca regelmäßig in der Studentenunterkunft gab. Und natürlich hat Lorca das sofort verstanden.
Es kommt zum Bruch zwischen Salvador Dalí und Federico Garcia Lorca, der inzwischen ein gefeierter Dichter ist. Die beiden Freunde aus Studententagen treffen sich erst 1935 in Barcelona wieder. Im Spanischen Bürgerkrieg wird der Dichter Garcia Lorca nur ein Jahr später von den Faschisten ermordet. Salvador Dalí ist in Paris, als er vom Tod des Jugendfreundes erfährt.
Ole!
Für ihn war es eine Tragödie zu erfahren, dass sein Jugendfreund ermordet worden war. Dieses Ole bezieht sich auf den Stierkampf, auf einen großen Kampf, den das Leben von Lorca darstellte und das nun zu Ende war. Es war wie der letzte Gruß in der Arena und deshalb hat er Ole gerufen. Dalí war vom Verschwinden seines Freundes wie besessen. Es gibt eine Reihe von Bildern, in denen versteckt das Gesicht von Lorca zu sehen ist. Es gibt zum Beispiel ein Gemälde, das heißt Endloses Rätsel, und da taucht es auf. Meiner Meinung nach eines der besten Bilder, das Dalí in seiner surrealistischen Phase malte.
In den 1930er Jahren gehört Salvador Dalí fest zur Gruppe der Surrealisten um André Breton in Paris. Inzwischen ist die attraktive und 10 Jahre ältere Gala an seiner Seite. Dalí hatte sie dem Dichter Paul Éluard erfolgreich ausgespannt.
Gala erkannte sofort das unglaubliche Talent dieses jungen Mannes, aber auch diese Unsicherheit dieses jungen Mannes und nahm dann ihn sozusagen unter ihre Fittiche und ja, in späteren Jahren als seine Managerin und Muse verhalf sie ihm dann zu Weltruhm.
Mit den linksorientierten Surrealisten kommt es 1939 zum Bruch. Immer wieder hatten sie Dalís politische Ansichten kritisiert. Aus dem Kommunisten von einst ist inzwischen ein überzeugter Monarchist geworden, der mit dem Franco-Regime sympathisiert, das in Spanien jetzt an der Macht ist. Und der Hitler faszinierend findet.
Man forderte von mir, ich solle mich endlich entscheiden, Stalinist oder Hitlerist zu werden. Nein, ich würde immer bis zum Tod derjenige bleiben, der ich war. Dalí und nur Dalí.
Es war keine Bewunderung für Hitler. Er war kein Nazi. Er machte sich sogar über Hitler lustig. Ich glaube, ihn faszinierte einfach die Idee der Macht. Man muss immer im Hinterkopf haben, dass er ja auch Arbeiten zugunsten Israels gemacht hat.
Auch Dalís Gier nach Geld passt nicht ins surrealistische Weltbild. Für André Breton war Salvador Dalí jetzt Avida Dollar, ein Anagramm seines Namens, ein Dollargieriger. Gala und er brauchen für ihren ausschweifenden Lebensstil jede Menge Geld. Je größer der Ruhm, desto bizarrer Dalís Auftritte in der Öffentlichkeit. Er genießt die Show, die Skandale.
Ich bin rasend verliebt in mich selbst. Ich weiß zwar nicht, wie meine Bank heißt, aber ich weiß, dass das Geld ständig kommt. Wie eine Art Durchfall, der vom Himmel fällt. Ich habe jeden Tag ein bisschen mehr Geld. Und das ist gut so.
Der Meister entwirft Reklame, illustriert Bücher, designt Krawatten. Er macht einfach alles, was Geld bringt. 1926 malt er das Mädchen von Figueres. Im Hintergrund eine Werbung von Ford.
Er hat die Reklame in ein Gemälde eingeführt. Er war der erste Künstler, der so etwas gemacht hat.
Dalí wird heutzutage in der Forschung so betrachtet als ein Vorläufer der Pop-Art.
Viele Jahre vor Andy Warhol, Ende der 1930er, Anfang der 1940er Jahre, hat er in einem Bild zum Beispiel Coca-Cola gemalt.
Wenn es um Geld geht, lautet Dalís Credo:
Mehr, mehr, mehr.
Dalí signiert von Mitte der 1960er Jahre an nicht nur Lithografien, damit sie wertvoller werden, sondern unterschreibt gleich das Blankopapier, bevor die Bilder überhaupt gedruckt sind. Dalí bekommt für jede Unterschrift $10 von seinen Kunsthändlern und unterschreibt wie ein Wilder, manchmal bis zu 10.000 Blätter am Tag.
Das deckt unsere Ausgaben für Amerika.
Sein Ruf als ernsthafter Künstler ist bei den Kritikern damit ruiniert. Das Publikum aber liebt Dalí, das Enfant terrible der Kunstszene. Er ist weltberühmt und reich. Gala, seine über alles geliebte Muse, stirbt im Frühjahr 1982. Dalí ist davon tief getroffen, obwohl es in den vorangegangenen Jahren viele Ehekrisen gegeben hatte.
Abgesehen von meiner Frau und mir selbst habe ich nie jemanden geliebt.
Dalí verfällt zusehends. Seine Parkinson-Erkrankung verschlimmert sich. Die rechte Hand zittert inzwischen so stark, dass er nicht mehr malen kann. In den letzten Lebensjahren wird er durch eine Nasensonde künstlich ernährt, weil er sich weigert zu essen.
Mein Freund Lorca.
Das hat eine der Krankenschwestern bezeugt, die sich um Dalí gekümmert hat. Oft seien die einzigen Worte, die sie habe verstehen können, gewesen: Mein Freund Lorca, auf Katalanisch. Nach dem Tod von Gala wusste er, dass auch er bald sterben würde. Und er hat Lebensbilanz gezogen. Und García Lorca, so viel steht fest, hat in Dalís Leben eine sehr, sehr wichtige Rolle gespielt.
Salvador Dalí stirbt mit 84 Jahren Ende Januar 1989. Er wird in seinem Theatermuseum in Figueres beerdigt. Der Kunsthistoriker Thorsten Otte.
Für Dalí war Dalí der Wichtigste. Er war das Zentrum des Universums und alles musste sich um Dalí drehen.
Der Dalí-Experte Victor Fernandes.
Wenn Dalí eine politische Partei hätte wählen müssen, dann wäre die einzige Partei, die dafür in Frage gekommen wäre, die Dalí-Partei gewesen. Also er selbst.
Im Zeitzeichen erinnerte Andrea Kahrt an Salvador Dalí, der am 11. Mai 1904 geboren wurde. Redaktion Hildegard Schulte.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.